Was tragen umweltbewusste Mathematikerinnen?
Den hast du doch heute in der Frühschule vorgelesen, oder? Mit den Mädels.
Na, ist ja kein Kinderwitz.
Umweltbewusste Mathematikerinnen. Keine Ahnung.
An Algebra. Das ist von mir.
Liebreizen.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad-Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Das war jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist aber, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
So, liebe Sarah, hat dich was beschäftigt? Hast du auch ein Algebra in deinem Schrank? Oder bist du nicht so umweltbewusst?
Ich bin nicht so umweltbewusst. Ich habe ein Tencel-Bra in meinem Schrank.
Was ist das?
Ein Material.
Ach so. Aber es ist nicht aus Alge?
Nee.
Algen. Okay.
Ich weiß gar nicht, woraus ist Tencel nicht aus Halbwissen? Aus Papier hergestellt? Oder aus Holz?
Nie. Ich habe das noch nie gehört.
Ja, das ist so ein neuartiges Material. Naja, fang du halt an. Was hat dich beschäftigt?
Ach, was hat mich beschäftigt? Ich will meistens
Boah,
nicht zu sehr.
Dein Kopf platzt eigentlich, gell? Ja,
ich will nicht zu sehr politisch werden oder so, aber mich hat beschäftigt, dass ich eine Folge angehört von mal nach langer Zeit wieder vom OMR-Podcast von dem Philipp Westermeier. Den gibt es ja schon ewig, oder? Ist einer von den ersten deutschsprachigen Podcasts. Nach wie vor riesig und da hat immer spannende Gäste. Und einer dieser Gäste war letzter Zeit der Sebastian Kurz. Und normalerweise, ja, habe ich so Podcast oft gar nicht angehört, aber manchmal ist es doch interessant, so Personen zu hören, mal wie die so reden eine Stunde lang, auch wenn man sie jetzt nicht vielleicht super findet oder so, einfach gleich mal, weil es interessant ist. Meine Frage ist aber dann jetzt aus der Sicht von dem OMR, ab wann ist es nimmer okay, so komplett neutral an die Sachen heranzugehen? Seine Hauptinterviewpartner waren ja früher immer irgendwelche Investoren oder Startup-Gründer oder Firmenbosse. Genau, es heißt Online-Marketing-Rockstars und er hat eigentlich immer Menschen aus der Privatwirtschaft interviewt.
Aber der Kurz,
und
ist,
der
jetzt
Kurz ist ja jetzt in
Privatwirtschaft,
der Privatwirtschaft. Genau.
Ja.
Er ist ja jetzt in der Privatwirtschaft, hat irgendwie ein Unicorn auf die Haxen gestellt. Das ist irgendwie ein riesiges Startup, oder?
Mhm.
Was Unicorn das genau bedeutet,
ist,
weiß ich gar nicht.
Ich glaube, wenn. Ach, wieder Halbwissen, aber ich glaube, wenn du mit über einer Milliarde
Bewertung.
Dann an die Börse gehst, oder?
Irgendwie so, ja, genau.
Warte, ich google's.
Und zu einer gewissen Zeit, glaube ich, halt auch. Ist irgendwie auch schnell gegangen. Auf jeden Fall, da reden sie ja zuerst natürlich über den Kurz, seine Vergangenheit. Und ja, das kann man neutral sehen alles. Er gibt sich halt natürlich wie voll der lässige Typ. Aber man weiß halt schon auch, ich weiß nicht, da ist nicht alles so cool, glaube ich, abgelaufen und wie es genau war, werden wir eh nicht wissen. Aber meine Frage ist halt eher...
Er steht ja, also es sind ja offene Klagen gegen ihn, oder? Von der Staatsanwaltschaft und so.
Ja, aber da hat er natürlich gesagt, die erste ist schon abgewendet und bei der zweiten, da freut er sich schon drauf, das wird auch zu seinen Gunsten ausgehen, also da ist er sich ja sicher.
Mhm.
Ja, scheinbar ist das alles neutral, muss man ja eh glauben, kann man eh nicht beeinflussen. Aber meine Frage ist jetzt so, ab wann darfst du mit Menschen oder ich selber, die einfach, wo man inhaltlich absolut kein Fan ist, ab wann ist man nicht mehr neutral? Wenn man jetzt es ist ein Unterschied, ob ich mit jemandem privat rede oder ob ich jemandem eine Plattform gebe, wo das dann viele Menschen hören. Ich finde, dann fängt es an, dass man eine gewisse Verantwortung hat und dann muss man schon irgendwie mal so zumindest seinen Standpunkt rausbringen, oder?
Halt,
oder nicht?
Da gibt es doch auch so journalistische Prinzipien,
ja.
Die habe ich jetzt auch nie gelernt oder weiß ich, aber es gibt schon quasi die Pflicht, dann letztendlich neutral darüber zu berichten. Und wahrscheinlich sieht er sich als Wirtschaftspodcast genau als das, dass er einfach spannende Menschen vors Mikro holt, die einfach, man kann das jetzt bewerten, wie man will, aber Fakt ist, dass der schon viele Dinge sehr früh erreicht hat. Natürlich völlig umstrittene Wege. Aber jetzt auch in der Privatwirtschaft wiederum sehr erfolgreich ist. Er war in der Politik sehr früh sehr erfolgreich und war ganz früh ganz jung einfach Bundeskanzler von Österreich. Und da, also es ist auf jeden Fall ein Mensch, der, wie soll ich sagen, der einfach sich Ziele setzt und die erreicht und ja, die Wege dahin schwierig unter Umständen, zumindest das, was auch mittlerweile öffentlich bekannt ist, finde ich auch, aber wenn man jetzt aus der Sicht von Philipp Westermeier, ist es ein mega spannender Interviewgast und dieser Podcast wird wahrscheinlich extreme Aufrufzahlen haben, ja. Und deswegen macht das halt auch
er dann. Sagt ja auch spannende Sachen. Er sagt halt Sachen, die ich nicht gut finde und dann wieder Sachen, die ich voll inspirierend und spannend finde.
Was also findest du zum Beispiel inspirierend?
Ja, dass er eben gesagt hat, man muss, da bin ich auch immer ein Fan davon, man muss halt die richtigen Menschen für die Positionen auswählen, die für eine Sache brennen. Was die Sache ist, ist ja eine andere Sache, aber der hat auch zum Beispiel gesagt, wo er angefangen hat, dass ein Leute zu ihm in die Partei kommen, die haben Jobs lassen, wo sie es 3-, 4-, 5-fache verdient haben, weil sie ja gewusst haben, okay, da ist was möglich, so in die Richtung. Das kann man jetzt umwälzen auf eine Filmproduktion oder was auch immer. Das ist ein guter Ansatz, das musst du erst schaffen. Also er ist so ein Typ anscheinend, der eine Fähigkeit hat, die richtigen Leute für ein Projekt an den Tisch zu kriegen.
Ja, und zu begeistern wahrscheinlich,
zu begeistern,
einfach
eben.
Seine Idee. Ja.
Genau, wo es gar nicht eben nur darum geht, vielleicht am Ende schon, was verdiene ich, aber es geht auch quasi um die Sache an sich. Das, glaube ich, ist eine gute Eigenschaft.
Ich meine, wenn man es jetzt so nimmt, also ganz krasses Beispiel, und ich will jetzt den Vergleich nicht machen, also bitte nicht falsch verstehen, aber Hitler hat auch Menschen für seine Idee. Na ja, oder? Ja. Das sind halt Menschen, die dann einfach irgendeine Idee haben und dann schaffen, Menschen dafür zu begeistern, auf welchem Weg er immer. Aber eben, ich finde auch, es gibt halt einfach eine gewisse Linie. Und wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, ich ziehe keinen Vergleich zwischen Hitler und Sebastian Kurz. Absolut nicht. Aber ich sage jetzt einfach nur, wenn man so dieses jetzt positiv hervorhebt, klar ist es immer cool, Menschen, die irgendwie für irgendwas brennen und eine Leidenschaft für irgendwas haben und die werden immer andere mitziehen und da begeistern, ja, können. Also das ist auf jeden Fall voll inspirierend. Aber wie du sagst, ich finde auch, dass es halt mittlerweile öffentlich bekannt ist, war es halt eine sehr korrupte Regierung und wie das gelaufen ist, wie viele Medien geschmiert worden seien und so weiter. Kann jetzt sein, dass das eh alles irgendwie widerlegt worden ist. Ich muss ja gestehen, dass ich das nicht mehr verfolgt habe, ja, weil ich es wahnsinnig anstrengend finde, da hinterher zu sein. Aber es gibt ja zwei Dokus über Sebastian Kurz und die eine ist wahnsinnig kritisch und die setzt sich schon damit auseinander, was er vorgehabt hat, wie er wirklich so offizielle Stellen versucht hat, wirklich zu manipulieren und zu untergraben oder wie so die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und also da sind viele Sachen abgelaufen, die einfach den Rechtsstaat und auch die Demokratie in meinen Augen sehr gefährdet haben, mhm, und oder auch die Koalition mit die Blauen, dann mit Strache, wo dann der Ibiza-Skandal und er hat sich halt immer abgeputzt und immer gesagt, nein, also, und deswegen.
Das sagt er nach wie vor, das ist die beste
Person.
Koalition überhaupt gewesen, das sagt er immer noch. Und er sagt da, was der, wenn er gefragt wird, welche Menschen er spannend findet, dann sagt er Peter Thiel, Donald Trump und Putin waren spannende Menschen, die er getroffen hat. Ja, glaube ich, dass das spannende Menschen sind, aber in welcher Hinsicht
crazy.
Spannend.
Ja. Da bin ich ja heuer auch hingeführt worden, dass ich einfach zu idealistisch bin, einfach in meinen Werten und in meinem Glauben und dass man damit letztendlich dann meistens nicht schafft, was zu verändern, wenn man einfach zu sehr immer an das Gute im Menschen glaubt und denke, die Menschen werden eh das Richtige tun, aber ich finde halt absolut crazy, in welche Richtung sich die Welt in den letzten 4, 5 Jahren eigentlich so ab Covid bewegt. Und welche Leute plötzlich quasi an die Macht kommen. Und da habe ich auch was Spannendes gesehen vor ein paar Tagen. Einfach dieses Eisbergprinzip in den USA, dass die halt wirklich versuchen, so einen CEO-Staat zu erschaffen. Trump ist quasi irgendwie nur die Marionette an der Spitze, der es halt schafft, irgendwie diese Massen zu bewegen. Und unter der Oberfläche sind halt diese ganzen, also da ist der Elon Musk, da ist eben dieser Peter Thiel. Und die haben einfach total vor, so einen richtigen Autokratenstaat halt zu erschaffen. Ja. Und die sind einfach auf besten Wege. Der J.D. Vance ist dann quasi das nächste Gesicht, was dann nach dem Trump nach oben gekippt wird.
Sagt man, ja.
Ja, und was ist ja mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten, ja, und auch die Stimmen, die halt sagen, das, was die gerade alles rückgängig machen, wie die quasi auch die ganzen Strukturen in den USA verändern, das ist dann so, das wird Jahrzehnte dauern, selbst wenn jetzt wieder ein demokratischer Präsident kommen wird, um das rückgängig zu machen.
Ja, voll.
Und das ist absolut.
Aber die stellen ja gar nicht mehr in Frage, dass die Demokratie, wie es jetzt war, das Beste ist. Er sagt zwar, er ist ein Demokrat, genau. Aber irgendwie, wenn man so, so zuhört, denken die nicht an, glauben die nicht zu 100% dran, dass es so, wie es jetzt war, das Beste ist.
Aber da war doch auch dieser Podcast vom Hotel Matze von dieser, wie hat die Kassen Vermögensforscherin oder Gleichheitsforscherin, die sich voll damit mit gerechter Verteilung von Einkommen, von Vermögen auseinandersetzt. Und also wir verlinken euch die Podcasts in den Shownotes auf jeden Fall, aber das fand ich total spannend, weil sie sehr viel drüber gesprochen hat. Wir leben halt in dieser Zeit des Neoliberalismus und dass eigentlich das Konzept des Neoliberalismus total gescheitert ist, dass man jetzt eigentlich draufkommt, hoppla, es funktioniert nicht. Die Frage ist halt, worauf steuern wir zu? Und ja, das finde ich ist schon so, das macht mir auch teilweise ein bisschen Angst. Also irgendwie hat man schon so das Gefühl, es wird demnächst ordentlich krachen, in welcher Hinsicht er immer, aber...
Und wo er recht hat, oder halt, ist halt die Entwicklung von Europa, sieht er auch kritisch, deshalb schaut halt er und viele andere einfach fast nur über die Grenzen hinaus. Also es ist natürlich cool, hat er gesagt, ja, da in die schönen Städte zu leben, sowas gibt es halt weltweit nicht. Aber in seinen Augen ist es gar nicht mehr. Also seine Firma gründet er in Abu Dhabi, er wohnt halt nur in Wien, da macht er dann seine Zweigstelle auf, aber nicht, weil es da wirtschaftlich gut ist, sondern weil er halt da her ist.
Also, ja, weil da seine Familie lebt wahrscheinlich. Ja.
Und das ist halt schon crazy. Also die denken alle nicht mehr so an die...
An die Gemeinschaft.
Ja, und dass Europa irgendwie so der Nabel der Welt ist, das meint Europa, aber das ist halt nicht so. Ich glaube... Das ist schon, sind schon viele Richtigkeiten auch dabei bei den Aussagen.
Aber auf der anderen Seite, es ist so eine so extreme Richtung.
Wenn man halt dahin steuert und das so ausnutzt, dann macht man es halt auch so, dass es weiterhin so geht. Man muss sich halt als Europa auch um das kümmern, dass Europa weiterhin den Stellenwert hat.
Das wollte ich jetzt aber gerade sagen, weil ich habe vor ein paar Wochen, Monaten in der Econova, das war Tiroler Wirtschaftsmagazin, Interview gelesen mit einem Wirtschaftsprofessor von unserer Uni, also von der SOWI Innsbruck, der Professor Huber. Und das war, ich glaube, das Interview war 5-6 Seiten lang, mega umfangreich. Aber ich fand es so cool, weil das endlich mal so eine Perspektive war, die mir total viel Hoffnung gegeben hat. Und auch sowas, er hat gesagt, es ist aktuell die Zeit voll da, wo Europa die totale Chance hat, einfach auch zusammenzustehen. Also Europa ist ja gezwungen, eigentlich einheitlich aufzutreten, weil wenn wir wieder anfangen, uns in diese Miniländer aufzusplitten, dann seien wir quasi eh schon verloren weltweit, also jetzt in diesem weltweiten Machtgefälle. Und er hat dann einfach gesagt, gerade, dass die USA diese Wissenschaftsfeindlichkeit einfach auch gerade hat, dass es einfach eine mega Chance für Europa ist, wirklich die klugsten Leute herzuholen. Er versteht nicht, warum es nicht schon das Pendant zur Green Card, die Blue Card gibt. Also quasi, dass man einfach Einwanderung wirklich steuert und einfach die besten Leute herholt, ansiedelt und damit einfach versucht, in Europa quasi wieder einen Wirtschaftsstandort zu schaffen oder halt wirklich auch so diese Expertise nach Europa zu holen und halt auch politisch dieses Zusammenstehen gegen diese großen Mächte, die gerade wirken. Und das fand ich aber dann auch wieder so cool, dass es nicht immer nur so, weil ich finde, diese populistischen Meinungen, die sind halt am lautesten, dieses, ja, es wird eh alles, wir werden auf eine Krise zusteuern und jeder macht nur sein Ding und dann ins Ausland abwandern. Aber es gibt auch diese Meinungen, die einfach sagen, hey, aber wir haben da auch gerade voll die Chance, das Ruder in eine richtige Richtung umzulenken. Und ich glaube, das ist voll wichtig, dass man da laut ist und diese Meinungen genauso herholt und dem Platz gibt und Raum gibt. Ich finde zum Beispiel auch die Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, die Deutsche, die ist auch für mich so ein Leuchtturm in solchen Krisen. Also wenn wirklich irgendwas, sei es jetzt auch so eine Wahl in Deutschland oder irgendwas war, sie findet dann immer wieder so die Worte, um Hoffnung zu schenken. Oder auch wenn es irgendwas Deprimierendes zum Klima, Elisa, die ganze Zeit irgendwie, wie krass fortgeschritten diese Klimakrise schon wirklich ist. Und ich glaube, dessen sei mal uns irgendwie alle so absolut nicht bewusst, was das einfach die nächsten Jahre bedeutet. Und sie findet aber dann wieder so hoffnungsvolle Worte und ich glaube, wir brauchen das. Und letztendlich ist es schon so, ja, vielleicht muss sich was verändern oder definitiv muss sich was verändern. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, wirklich dieses, dass man nicht sagt so, ja, ich rette meine Schäfchen und hinter mir die Sintflut, sondern dass man schon auf so eine Gesamtgesellschaft schaut und dass man auch an die denkt, die eben nicht die Chance haben, was zu verändern, weil sie eben entweder wirklich schauen müssen, wie sie jeden Tag überleben, mit ihrem Einkommen nicht auskommen und dass man die einfach nicht vergisst in einer Gesellschaft. Weil ansonsten ist es ja wirklich wie in den USA, oder? Ich meine, ja, da ist es ganz cool, wenn du wirklich in der oberen Einkommensschicht bist, dann kannst du, glaube ich, ein ziemlich cooles Leben in den USA führen. Aber wenn du da rausrutscht, deinen Job verlierst oder so, da gibt es einfach nichts mehr, was dich auffangt.
Ja, und solche Politiker wie der Kurz eben, die schauen eben nicht für das, was sie eigentlich mal da waren, auf Österreich und Europa im weiteren Sinne, sondern am Ende nur auf sich und seine eigene Firma. Ja. Woher das von der Welt kommt, dass er Kohle macht, ist ihm im Endeffekt scheißegal.
Ja.
Und das sieht man halt daran. Deshalb finde ich, ist sowas kein guter Politiker. Der hätte vielleicht in dem Fall gleich schon in die Privatwirtschaft gehört. Ja. Aber so einer darf nicht ein Land regieren, der in erster Linie überhaupt nicht auf das Land schaut, für das er Repräsentant ist.
Und das Gefährliche ist ja, dass er aber was anderes gesagt hat. Also er hat in seine Parolen und in seine politischen Claims ja einfach behauptet, er schaut auf die Menschen und keine Ahnung, wie die alle Karsten haben. Ja. Aber naja, man hört vielleicht raus, dass man nicht unbedingt Fans sein, aber ja. Ich habe noch kurz
dazu
gegoogelt, Unicorn, also ich habe das richtig gesagt, ein Unicorn-Startup ist ein privates Technologie-Startup, das eine Bewertung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar erreicht, bevor es an die Börse geht oder einen Exit-Verkauf an ein anderes Unternehmen vollzieht. Das liebe ich bei diesen Wirtschaftspodcasts, auch wenn die immer mit diesen Startup-Begriffe um sich schmeißen. Eine Zeit lang war ich dann eher ziemlich tief da drinnen.
Hättest du dein Startup gebootstrapped?
Ich wollte gerade sagen, das war so unsere Zwillingskinder-Gründungszeit, wo wir auch noch gedacht haben, wir machen einen fetten Exit mit Zwillingskinder. Da war ich voll in diesen Wirtschaftspodcast drinnen.
Einen guten Exit gemacht.
Ja, einen Minus-Exit.
Okay, Sarah, was hat dich beschäftigt?
Und zwar hat mich beschäftigt, wir waren heute zum ersten Mal im Kindergarten in so einer Elternberatung. Mhm. Und ich fand das so interessant, weil gestern am Abend, also wir haben den Termin vereinbart, weil es einfach ein paar Themen gab, bezogen auf diese Zwillingsdynamik, aber auch uns ist an Anna Maus einfach ein bisschen was aufgefallen, wo wir das Gefühl gehabt haben, geht sie vielleicht unter, machen wir als Eltern vielleicht was falsch, wie können wir sie einfach besser unterstützen? Und dann haben wir gesagt, mal, das wird einfach angeboten im Kindergarten, da gibt's jemanden, die ist einmal in der Woche, ist die im Kindergarten vor Ort und man kann einfach einen Termin vereinbaren und dann war irgendwie so ein bisschen die Intention, komm, wir machen uns da einen Termin aus. Eben, du hast es eben im Podcast auch erzählt, oder? Das Thema, dass ihr beim Leichtathletik nicht gern mitmachen wollt und so. Und der Termin war jetzt heute in der Früh. Und mich hat jetzt eigentlich daran beschäftigt, dass ich wieder so stolz auf uns bin, weil es letztendlich so, es ist schon im ersten Augenblick wie so eine Hemmschwelle, dass man sich denkt, holt man sich jetzt echt Hilfe? So, es fühlt sich so an, zumindest bei mir, ah shit, da habe ich jetzt versagt oder wieso kriege ich das alleine nicht hin oder wieso brauche ich denn da jetzt Hilfe? Also dass einfach so Gedanken irgendwie abspielen. Und ich meine, ich habe dann eh gesprudelt in dem Termin. Eigentlich, du wolltest ja den machen oder und dann redet eigentlich meistens ich, aber...
Wie im Podcast.
Mir hat es dann total geholfen, auch das Feedback von ihr zu kriegen oder halt einfach, war wie so ein Sortieren der Gedanken. Und so ein bisschen ihre Meinung dazu, sie kennt jetzt unsere Kinder zum Beispiel überhaupt nicht da. Das heißt, alles, was sie über unsere Kinder wusste, haben wir ihr heute erzählt. Und ich bin dann eigentlich mit so einem voll am stolzen Gefühl rausgegangen. Ich habe zwischendurch auch immer wieder so, dass ich richtig so die Tränen runterschlucken musste, weil ich einfach dann fast ein bisschen berührt war von dem, was sie dann gesagt hat. Aber auch das Gefühl des Stolzes, dass man sich traut, diese Hilfe anzunehmen und dass man, und sie hat dann eh gesagt, ihr macht das total super, ihr macht das, also ich glaube, sie hat richtiger Freude gehabt, uns als Eltern zu sehen. Ich glaube, wir haben eine feine Dynamik und sie war dann irgendwie so, ja, kommt mal wieder vorbei, sagt mal, was verändert habt und wie es läuft, aber dass man so richtig merkt, sie war jetzt voll froh drüber, über so einen positiven Fall irgendwie so, oder? Das war jetzt auch so unser Gefühl beim Aussiegehen, ohne dass wir uns jetzt da selber beweihräuchern
Ich glaube auch, dass es kann man wahrscheinlich oft einmal Fälle, die ein bisschen dramatischer sind oder größere Probleme dabei sind. Oder sie kommen zum Beispiel, hat sie gesagt, sie ist Sonderpädagogin und hat eher Fälle, wo zum Beispiel die Kinder sich nicht richtig entwickeln aus verschiedenen Gründen. Also waren wir jetzt eher ein easy Fall für sie. Wir haben halt quasi die ganz normalen Elternprobleme angesprochen und ich glaube, sie war einfach froh über so ein einfaches Gespräch von ihrer Seite aus und hat uns eigentlich bestärkt, dass wir eh noch Gefühl das gut machen und alles halb so wild ist. Und das ist normal, dass einmal eine ein bisschen untergeht und dann kann sie das wieder drehen und eher einfach so auf die zwei Bedürfnisse, die man jetzt hier ein bisschen eingehen, aber auch nicht mehr ganz so wie früher, das hat sie auch gesagt, dass man schon mit Autorität, weil das sind halt auch Kinder, die müssen auch von uns was lernen.
Ja, und Kinder brauchen Struktur und Grenzen. Genau. Da gibt es auch so ein tolles Buch von der Nora Imlau, glaube ich, heißt.
Da haben wir schon viel zitiert.
Ja. Und immer nur so halbwissend. Na, aber auf jeden Fall, ich merke es gerade, das ist bei mir auch, ich werde total emotional, ich weiß gar nicht warum, aber warum ist es in unserer Gesellschaft nach wie vor so ein bisschen tabuisiert, dieses Hilfe annehmen? Wir hatten, letzte Woche habe ich mich seit langer Zeit mal wieder mit meinen Mädels getroffen und da hat es eine Freundin von mir auch gesagt, die geht jetzt zu einer Kinderpsychologin, weil sie einfach gerade keinen Ausweg mehr weiß oder einfach gern Hilfe sucht. Und es war dann auch, dass sie so vorgebracht hat, so als wenn sie persönlich voll gescheitert wäre. Und das ist so, wo ich mir dann denke, mir macht das irgendwie so traurig, dass es doch eigentlich voll die Stärke, ich muss fast weinen, ich weiß nicht warum, dass man sich einfach Hilfe holt und dass man einfach zu jemandem hingeht und fragt, hey, ich stehe da gerade an und das als Erwachsener. Und man hat es vielleicht gelernt, keine Ahnung, was ich habe.
Ja, das stimmt schon. Es ist ja auch der Unterschied, ob du mit deinen Family Members oder mit Freunden redest oder mit einer neutralen Person.
Ich weiß nicht, warum ich weine. Oh Gott.
Passt doch.
Ja, voll. Also man hat vielleicht gelernt, dass man sich nur von den Eltern irgendwie Ratschläge holt. Nicht mal bei Freunden traut man sich oft dann so offen, oh Gott, die Themen so anzusprechen. Und ich finde es einfach so schade, dass das ja für uns Erwachsene dann, ja, dass man sich einfach nicht viel öfter jemanden dazu holt, der einem dabei hilft, den eigenen Kopf zu sortieren. Oh Gott.
Geht's dir?
Vielleicht auch jedes öfter.
Ja. Wir haben ja jetzt seit Paartherapie, habe ich einmal angefragt. Die sind alle voll. Scheinbar braucht es mehr Paartherapeuten. Aber sie hat mir nur jemanden empfohlen. Ist unser Podcast nicht mehr genug Paartherapie, leider, gell?
Brauchen halt Experten und Halbwissen.
Okay, jetzt atmen wir zweimal durch. Ja, finde ich aber ein gutes beschäftigt. Würdest du dazu noch was sagen?
Na voll, einfach dieses, keine Ahnung, vielleicht kann ich Menschen dabei bestärken, sich einfach Hilfe zu holen und auch so präventiv, nicht erst, wenn der Hut brennt. Ich hatte jetzt ja auch dieses schöne Gespräch mit meinem, mit einem Internisten, weil ich ja im Sommer, weiß gar nicht, inwiefern ich das im Podcast gesagt habe, aber ich war ja einmal sogar in der Notaufnahme, weil ich eine Migräne mit Aura gehabt habe, ich glaube auf Instagram habe ich es erzählt. Und im Juli war halt auch dieses virale Reel. Es war dann einfach, glaube ich, schon letztendlich sehr viel psychische Belastung. Wir haben irgendwie eine schwierige Phase durchgemacht. Ich habe einfach zwischendurch voll das Gefühl gehabt, mein System brennt durch. Ich habe wie Herzrasen gekriegt in manchen Momenten und war dann einfach wie so panisch, dass ich gedacht habe, shit, vielleicht stimmt was mit meinem Körper einfach nicht. Also diese Auswirkungen von mentalem Stress, von mentaler Belastung ist schon einfach richtig heftig und das konnte ich jetzt eigentlich erst im Nachhinein reflektieren. Und dann habe ich ja diese sehr umfangreiche Gesundheitsuntersuchung beim Internisten gemacht und eigentlich war ich bei wem anderen und dann bin ich aber zu dem Arzt gekommen, der eigentlich in dieser Praxis ist. Und da wollte ich zuerst gar nicht hin und dann war das ja ein wunderschönes Gespräch auch über den Tod und über die Angst vorm Tod. Und ich habe dazu ein Reel auf Instagram gemacht, wir wissen nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, aber wir wissen, dass es ein Leben vor dem Tod gibt. Und dass wir eigentlich alle nicht wissen, wie lange wir Zeit haben, aber wir tun immer so, als hätten wir halt ewig auf dieser Erde. Aber blöd gesagt, es kann am Morgen vorbei sein, wir wissen es halt nicht da. Aber wir leben halt eben unser Leben so unbewusst oft. Was ja zum gewissen Teil auch gut ist, weil wenn man sich immer damit auseinandersetzt, dann ist es ja mega anstrengend. Aber das war auch für mich so schön, weil das für mich es war so ein schönes Gespräch und es hat mich richtig dann durch die nächsten Wochen getragen, dieses Bewusstsein und auch nochmal mich zu fragen, was will ich, wie will ich leben, was soll mir Freude machen, mit was, ja, vor was lasse ich mich letztendlich herunterziehen. Und es hat für mich total viel verändert und jetzt eigentlich heute auch wieder so dieses, wir gehen dahin und eigentlich in der Früh war man gerade so, pff, reden wir denn jetzt eigentlich mit dir? Ist eh fast ein bisschen lächerlich, dass wir da jetzt hingehen. Ich habe fast schon das Gefühl gehabt, ich muss mich rechtfertigen für das, dass ich jetzt da bin.
Ja, mir ist auch so gegangen. Mein Problem, was ich schildern wollte.
Du hast
es voll
ausgestrahlt, ja.
Ja, hat sich quasi 2 Tage davor von selbst erledigt, was ja auch irgendwie sinnbildlich ist, dass man...
Ja. Ja. Da war es ja auch so, dass es witzig war, gestern beim Leichtathletik hat die Maus, die nie mitgemacht hat und die jetzt, ich weiß nicht, 6 Mal nur zuschauen wollte, hat auf einmal mitgemacht und hat sie gesagt, ma, dann hat sie es gebraucht und ihr habt es perfekt gemacht. Das ist genau dieses Kinderbegleiten und dann einfach das Aushalten, dass sie gerade noch nicht so weit ist und dass sie einfach noch mehr Raum braucht. Aber eben, wir geben uns auch die Zeit nicht da und so ist es auch mit den eigenen Themen. Und es war halt einfach... Ja, vielleicht war es einfach so schön, dass man sich dann außerhalb einfach diese Hilfe holt oder mit Menschen spricht und die dann wieder bestärken, dass man schon richtig auf seinem Weg ist. Und vielleicht macht mir das so emotional. Mhm. Das war mal beschäftigt.
Ja.
Ich gedacht, dass es so tief geht.
Sehr halt. Deep. Na, finde ich aber gut. Ja, sehe ich eher so. Und ich habe da heute auch gern einfach ich saug da gern auf, wenn so, ich kann da nicht 3/4 Stunde lang reden, du musst alles rauslassen, ich saug da auf. Am Ende ist es gleicher Effekt, glaube ich. Ja.
Ja, aber es hat auf jeden Fall voll gut getan, oder?
Mhm, voll.
War bestärkend. So ist es in allen Lebensbereichen, ob es jetzt eine Paartherapie ist, ob es, ich habe mir dann nur gedacht, so die eigene mentale Hygiene und echt, es regt mich so auf, dass es einfach so tabuisiert ist und dass es so als so was Negatives angesehen wird. Eben auch wie
da
meine
hat
Freundin.
Sich auch viel geändert,
ja,
zum Glück. Doch.
So ein bisschen nach außen hin, aber wenn du in der Situation bist, dann fühlt es sich wirklich so an, als würde man im ersten Moment versagen. Und das ist so schade, warum das so in uns drin ist.
Ja, es hat sich trotzdem zum Positiven verändert.
Wenn du einen Schnupfen hast, gehst du auch zum Hausarzt. Der Spruch ist so platt, aber ich habe den halt auch wieder so gefühlt. Ja. Und wenn da aber Thema ist, holen wir uns einfach Hilfe von Experten.
Eben, die neutrale Sicht ist halt immer das Beste. Die hast du ja sonst nie.
Na und auch, ich rede ja auch voll viel in der Family, also zum Beispiel auch mit meiner Mama oder so. Meine Mama sagt dann oft, naja, das brauchst du ja gar nicht da. Und so, doch, eigentlich schon. So quasi, man kann ja, oder auch mit Freundinnen kann man auch voll schöne Gespräche führen, aber dieses Neutrale, ich glaube, man kann einfach nochmal eine Ebene tiefer gehen.
Ja, und es ist nicht...
Und es gibt keine Bewertung, entschuldige.
Ja, genau. Und es ist auch nicht, man sagt, es heißt ja nicht, dass es besser ist, wenn du es allein schaffst. Weil das ist so oft, das ist aber oft so das Denken von der alten Generation.
Ah, dieses Thema Mentoren. Ich habe gerade vorher nochmal so meine Wünsche durchgelesen in Bezug auf das heurige Jahr oder so meine Ziele. Und dieses war, es gibt nichts Besseres, als sich Menschen zu holen, die Sachen schon geschafft haben, die man selber schaffen will und zu fragen, wie hast du es gemacht?
Mhm.
Das ist so wichtig, weil das kann einem ja nur helfen, quasi schneller und leichter die eigenen Sachen zu erreichen. Findest du nicht?
Voll.
Wenn du Mentoren hast, es gibt nichts Besseres. Das muss man, dieses Umdenken im Kopf, das muss man einfach schaffen, dass es eben... Es wird keiner sagen, boah, aber die hat das alles ganz allein geschafft.
Es hat noch nie jemand alles allein geschafft. Ja.
Ja.
Hm.
Naja.
Das ist spannend.
In deinem Kopf rattert es halt unfassbar,
ja,
gell?
Voll.
Ich sehe das an deinem Blick. Ich habe noch ganz was anderes und zwar so eine Beobachtung und bin irgendwie in so einer Bubble von Männercoaches abgerutscht auf Instagram und kriege ganz viel Content ausgespielt. Und das holt mich teilweise auch ab, weil ich finde, sie treffen einen gewissen Punkt. Aber dann muss ich auch sofort mein eigenes Muster wieder hinterfragen, weil das ist total was Internalisiertes, dass ich, und das merke ich dann erst immer so auf den zweiten Blick, dass Frauen ja die Sachen wirklich 100-mal vorkauen können. Es gibt ganz viele Frauen, die über dieselben Dinge sprechen, die das immer wieder schon erzählt haben und gesagt haben. Und da kommt ein Mann daher und macht ein Video dazu, über Mental Load. Und ich denke mir so, ganz genau, endlich sagt es mal ein Mann. So, das ist so mein unterbewusstes Muster, was da abläuft. Und die geben mir einfach so komplett ambivalente Vibes. Das ist teilweise auch, sind sie dann doch wieder in der Spur frauenfeindlich und eben, wir hatten ja diesen
bisschen,
Wolfs im Schafsfeld.
Das ist ein bisschen performative male.
Ja, eben diesen
Feminist. Ist echt?
Genau. Und irgendwie, da war jetzt einer, dem bin ich dann gefolgt. Der hat er unter meinem Reel da, unter diesem viralen Reel kommentiert gehabt. Und dann habe ich auch sogar mal was aus der Story, glaube ich, geantwortet, weil ich mich echt abgeholt gefühlt habe. Und dann kam sofort eine Anfrage für seinen Podcast, aber nicht von ihm persönlich, weil er hat natürlich einen Assistenten.
Wahrscheinlich der mir dann ein Chatbot.
Nein, schon einen Moment. Also. Aber der mir dann eine Sprachnachricht geschickt hat. Und dann war ich so, das fühle ich jetzt absolut nicht in so einem Männer-Podcast. Irgendwie war es nicht. Es hat mir irgendwie ganz komische Vibes gegeben. Da als Gästin aufzutreten dann.
Ja, eben, manchmal klingt es eher gleich schon so, gleich gegenseitig, dass der Inhalt gar nicht wichtig ist, sondern Hauptsache, man sich gegenseitig Reichweite zu geben.
Ja, also genau so war die Nachricht da aufgebaut. Du hast ja schon ganz gut Reichweite, quasi komm doch in unseren Podcast.
Thema scheißegal. Und das bringt nichts, finde ich, am Ende.
Ja, das war irgendwie so, wie ich habe dann
nice mal part of drauf geantwortet. Hauptsache irgendwas raushauen, aber
Ragebait.
Genau, was ist da der Inhalt?
Ja, aber ja, das wollte ich nur noch mal so sagen. Und das halt wirklich, wenn Frauen das schon 100 Mal gesagt haben, dann das viel weniger Gehör ist, als wie es kommt halt ein Mann daher, der das nachplappert und dann klatschen alle und sagen, super, endlich sagt es mal ein Mann. Und das muss daher wieder drinnen, merke ich dann richtig wieder, dass ich mir denke so, hoppla Sarah, nö.
Ja.
Ja, das dazu.
Ich habe auch noch eine lustige Beobachtung. Wir waren gestern allein beim Mittagessen, die Mädels und ich. Und irgendwie bin ich auf das Lied gekommen, ein bisschen Spaß muss sein.
Kennst du? Gott.
Na, Werner hat das einmal vorgespielt.
Das
ist eigentlich voll das schöne Lied. Und dann habe ich so nachgeschaut, das ist ja der Roberto Blanco. Und dann habe ich mal nachgelesen, kurz, nur so eine Minute über den Typ. Das muss so ein witziger, cooler Typ sein. Anscheinend,
der noch?
Ja, ich glaube, 88 ist der kann 7 Sprachen. Der muss ja voll witzig, selbstironisch sein. Er ist ja dunkelhäutig und heißt Roberto Blanco. Das finde ich schon mega geil. In der Zeit, ich glaube in die 60er, ist er berühmt worden und hat kubanische und tunesische Eltern, glaube ich. Dann habe ich gelesen, er ist in einem Nonnenkloster in Beirut im Libanon aufgewachsen und war der einzige Bub in einem Mädchenkloster.
Was?
Und dann hat er in Madrid gelebt und ich glaube, das ist voll die inspirierende, spannende Persönlichkeit. Der Roberto Blanco, der was auf dem Traumschiff im deutschen Fernsehen auftreten ist. Habe ich voll witzig gefunden und voll spannend. Also es war eine kleine Beobachtung.
So ein Typ, der, also musikalisch, also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber er ist jetzt nicht der Obersänger, oder?
Schreibt mir die Lieder, du hast aber eine geile Stimme.
Pins?
Fix.
Ja, das ist nicht so, dass der so das krass singen kann.
Der Puppenspieler von Mexiko, kennst du nicht?
Apropos, ganz andere. Ich will ihm jetzt nichts unterstellen.
Props an Roberto Blanco und ich glaube, alles was so auch die politische Lage jetzt und früher, wie witzig, dass er Roberto Blanco heißt und einfach da voll durch die Charts geht und geliebt wird, also.
Ja.
Props. Finde ich mega cool.
Ich habe so das Gefühl, dass der halt einfach Bock drauf gehabt hat, Musik zu machen und das dann halt einfach durchgezogen hat. Aber ich habe jetzt, die Stimme ist jetzt nicht so krass.
Also, der konnte, glaube ich, mega gut singen.
Schwupp.
Ja. Hört mal, ein bisschen Spaß muss sein.
aber ganz was anderes. Ich wollte fast schon ein TikTok dazu machen. Auf Insta habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, dass es da nicht hingehört, weil es ja ein deutscher Politiker ist, aber was ist los mit Markus Söder?
Boah, jetzt werden wir schon wieder so politisch.
Ja, sorry, aber wirklich so die Wiesen eröffnet und der, also wir leben gerade echt in einer Zeit, wo Politiker wirklich alle Hände voll zu tun hätten, sich um andere Sachen zu kümmern. Und der Markus Söder hat die Idee gehabt, er geht ins Studio und nimmt Sweet Caroline auf und singt es. Und anscheinend hat er Fernsehauftritte, wo er singt. Und ich denke so, na, also ich finde es eh cool, wenn Politiker irgendwie Persönlichkeit sorgen bis zu einem gewissen Grad, aber da denke ich immer so, bin ich jetzt echt schon so verbohrt und verstehe keinen Spaß mehr oder das hat doch nichts da zu suchen, so quasi zur Wieseneröffnung und dann seine Saga sind sowieso unter aller Kanone, die er in letzter Zeit wieder gehabt hat, so quasi Deutschland ohne Chemie und Autobau ist wie eine Dame ohne Unterleib. Und dann denkst du nur so, in welchem Jahrhundert lebst du überhaupt noch?
Es ist schon wieder mal Brot.
In Bayern ticken die Uhren halt einfach nur anders, oder?
Ja, bei uns auch. Das ist überall das Gleiche. Brot und Spiele. Solange die Menschen nicht verhungern und eine sinnlose Aktivität haben wie Fußball schauen und das Oktoberfest gehen, sind alle happy, so kannst du die Bevölkerung ruhig stellen.
Ja, wirklich komplett schon
gewusst.
Ablenken von, ja. von den Themen. Ja, aber wirklich, das sind so, das ist doch so populistisches Gehabe von Politikern, wo ich mir denke, kannst du nicht einfach ja. die Ärmel aufkrempeln und einfach mal ein bisschen arbeiten? Aber das ja, sind das so Menschen, die sich auch nur gern selber reden hören und feiern. Was, nachher geh in die Medien, dann wäre irgendein Reality-TV-Star oder ich weiß nicht genau.
Keine Ahnung, vielleicht
Geh
haben seine TikTok-Berater gesagt, hey, du musst jetzt mal was für Social Media machen. Keine Ahnung.
Ja, der sitzt sich auch hin, im, also keine ja. Ahnung, ich habe da nur 2-3 Videos angeschaut und bewertet die Burger bei McDonald's und wie man sie essen soll. Er erklärt dann, was, da denke ich immer so, boah, na, einfach nicht. Das ist irgendwie so peinlich. Keine Ahnung.
Ja.
Ist das irgendwie so das Gegenmittel zur AfD, dass man auf TikTok irgendwie die jungen Leute versucht zu erreichen?
Ich weiß
oder?
Es nicht.
Aber
keine
ich war
Ahnung.
Gestern so,
leider.
Da wollt ihr eigentlich echt ein Video machen, da habe ich mir gedacht, na Sarah, lass gut sein.
Wie beim Raab damals. Es hat auch nicht funktioniert, das Comeback. Sei Dank.
Ja, hört man auch nichts mehr.
Na. Okay, aber wir haben auch ein Thema. Das hat
ich hätte noch
dir
so viele Beobachtungen, aber okay. Darf sie nicht sagen. Ah, darf ich vorher noch meine Bezugnahme vorlesen?
Mhm.
Wir haben ja letzte Woche über das Thema Physika geredet.
Ja.
Und ich habe eine Nachricht gekriegt und ich fand sie ganz spannend.
Cool.
Hey Sarah, gerade eure Physikerinnen-Folge gehört. Ich bin tatsächlich Physikerin, naja genau genommen nur auf Lehramt.
Was das, nur?
Ja eben.
Ja, geil.
Habe ich auch gedacht, werde die nicht wieder ab. Ist auch... Eine Frau, na, du bist Physikerin. Ich habe leider keine Antworten auf eure Fragen.
Ich weiß gar nicht mehr, das mit
ja,
das dem Spin, oder?
Ja, mit dem schwarzen Loch. Aber ich habe es sehr unterhaltsam gefunden. Persönlich habe ich als Studentin an der Technik draußen, also in Innsbruck, ich kann die Technik auch, weil ich da manche Prüfungen schreiben habe müssen.
Mhm. Ich Aber, auch.
Sorry. Persönlich habe ich als Studentin an der Technik draußen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Am Ende stimmt das Bild von Sheldon Cooper leider schon oft ganz gut. Hinzu kommen einige Typen da draußen, die uns Frauen lieber nicht in der Physik sehen würden. Deshalb habe ich meinen eigenen Weg im Physikunterricht gefunden. Jedes Mädchen, das ich für einen technischen Beruf begeistern kann und jedes Kind, dem ich diese klassische Angst vor Mathephysik nehmen kann, ist mein Hauptgewinn. Oh Gott, die hat die sogar als Mathelehrerin gehabt. Warum finden es immer alle peinlich zu sagen, nein, Englisch war ich immer so schlecht, gleichzeitig aber fast schon normal zu sagen, mein, Mathe und Physik war ich ganz mies. Ich fühle das sehr.
Ich glaube, sie liebt den Einstiegwitz von mir halt.
ich habe wirklich eine Mathelehrerin in der Oberstufe gehabt. Irgendwie habe ich sie gern gehabt, es war, glaube ich, eine absolute Hassliebe, weil ich habe mir immer gedacht, du bist einfach dafür da, meine Fragen zu beantworten und ich check's halt leider nicht so schnell. Und dann habe ich halt immer nachgefragt und sie hat sich dann wirklich immer umgedreht und dann ihre Brille zurechtgerückt und ich werde es nie vergessen, diese kleine Person, diese zarte Person und dann einfach sowas gesagt wie, na gut, dann erklären wir es nochmals, dass es auch endlich die Frau Eppacher checkt. Und da habe ich nur gedacht, so boah krass, wie die mich einfach von der Klasse abgewertet hat. Und dann war es ganz
cool.
Krass, ich bin ja durch die schriftliche Mathe-Matura wirklich geflogen. Ich habe diesen Bogen gekriegt und habe mich 5 Stunden lang mit den Aufgaben gequält. Ich habe absolut Bahnhof verstanden bei diesen Mathe-Matura-Aufgaben. Und dann musste ich ja Mathe mündlich bei der Matura machen. Und da habe ich dann einfach eine glatte 1 aufgesagt und habe ihr einen Fehler aufgezeigt. Da ist dann die Direktorin und die Direktorin hat sie nicht mögen, ein ganz spannendes Verhältnis. Und da hat die Direktorin sie vor der gesamten Matura-Kommission abgewertet und mich gelobt, wo ich mir danach gedacht habe, irgendwie war es ja natürlich so als Schülerin ein bisschen Genugtuung, dass ich jetzt da glänzen habe können, wo Mathe halt immer so mein Horrorfach war. Aber mir hat es am Ende für sie ja voll leid getan, weil sie quasi jetzt eigentlich nur mal so das gespürt hat, was sie mir eigentlich die ganze Zeit spüren hat lassen. Aber dass die Direktorin danach herkommen, also tolle Leistung. Das haben sie jetzt auch selten, dass wirklich eine Schülerin quasi einen Fehler bei der Professorin aufdeckt in der Matura. Gott. Und dann war ich danach wirklich so, bin ich so rausgeschwebt aus meiner...
das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Nicht? War ja. Das war
cool.
Ja. Ja. Und ich finde es auch immer, dieses Mathe-Thema, das hat mir meine ganze Schulzeit, habe ich mich da durchgequält.
Ja, Mathe ist eine Grundlage für Physik.
Braucht Voll, man. Aber ich glaube, dass so dieses Standardding, wie Mathe gelehrt wird, halt einfach nicht für alle Kinder passt. Und ich habe halt einfach manchmal ein bisschen eine genauere Erklärung dazu gebraucht. Und mir hat es dann immer Spaß gemacht. Auf der Uni habe ich mich ja genauso durch Mathe gequält. Und dann war das die einzige Prüfung im dritten Anlauf, die ich mit voller Punktezahl bestanden habe. Das habe ich nie wieder geschafft.
Jetzt ist immer die Art und Weise, wie man so unter Anführungszeichen trockene Themen rüberbringt.
Ja.
Weil klar, es gibt einfach gewisse Regeln, die muss man lernen, die muss man verstehen.
Mhm.
Und die kann man cool veranschaulichen oder halt fad.
Aber ich habe immer riesige Angst davor gehabt. Das war, also deswegen hätte ich fast mein Wirtschaftsstudium dann später noch abgebrochen, weil ich die Prüfung einfach fast nicht geschafft habe.
Ich habe meinen dritten Bachelor ja auch nicht fertig, weil ich so lange gebraucht habe, dass das Curriculum geändert hat und Mathe wäre noch meine letzte Prüfung.
Ja.
Vielleicht mache ich es nochmal in der Pension. Da fange ich dann nochmal Physik studieren an. Also voll cool, danke für die Nachricht.
Ja, vielen Dank. Und generell, wir freuen uns immer über eure Nachrichten und Bezugnahmen zu den Folgen. Aber der Steff will die ganze Zeit schon, ihm brennt schon unter die Nägel, weil ich habe so ein Q&A auf Instagram gemacht, also ein Frage und Antwort. Ich wäre die ganze Zeit, es gibt eine Followerin, die mich richtig schimpft, die wollte sagen outcalled für mein Dinglish. Dass sie immer so viel englische Begriffe, die regt sich richtig auf. Und mittlerweile regt sie mich voll auf, weil man denkt, ja, aber das ist meine Art zu reden. Dann schaust du nicht an oder ich bin halt so.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja, es verwässert irgendwie die deutsche Sprache, aber es verinternationalisiert es auch ein bisschen.
Wir konsumieren halt auch echt viel englische Inhalte, oder? Wir schauen viel Serien auf Englisch,
ich schaue Filme Social und Media Serien auf Englisch. Nur auf Englisch, ja.
Deswegen, naja, auf jeden Fall ist da die Frage aufgekommen, euer Take zur offenen Ehe. Und dann war ich so, das ist irgendwie ganz schön viel Gedanken.
Von der?
Na, von jemand anderem.
So.
Nein, nicht von der. Ganz schön viele Gedanken. Das reicht, glaube ich, nicht auf eine Slide auf Instagram. Das wäre doch was Spannendes für einen Podcast. Und ich habe gedacht, Steff, ich schmeiß die Frage in den Raum. Dein Take zur offenen Ehe. Fang an.
Ja, also ich habe mir jetzt heute in der Früh ein Tinder-Profil gemacht wieder.
Boah, darüber. Wie lang arbeitet der Witz in deinem Kopf heute?
Also, dass er, jetzt Gott. Wirklich?
Ja,
jetzt Gott.
Ich hätte gewettet, der ist ja schon seit gestern oder so.
Nein. Meine erste Frage war, es gibt ja die zwei Wörter oder Begriffe Polyamorie und offene Beziehung. Weißt du, was der Unterschied ist?
Erklär's uns bitte, hol uns ab.
Offene Beziehung ist das, glaube ich, was jetzt heute die Frage ist.
Ja.
Das ist quasi, man darf woanders hingehen, Sex haben. Aber wir zwar sind die Liebesbeziehung.
Mhm.
Und
Die emotionale.
Ja, genau. Das andere ist eben, man hat mehrere Liebespartner auch. Ja. Also auch emotional. Genau, das ist einmal ein Grund.
Mhm.
Ein Grundsatz. Genau. Also wenn wir uns dafür entscheiden würden, dann darf man jetzt quasi in der offenen Beziehung, wir sind immer nur die Eltern, die liebenden Eltern unserer Kinder, wir sind eine liebende Paarbeziehung, aber jeder darf mit anderen Menschen Sex haben. Noch ein bisschen Absprache.
Wie würdest du das finden?
Cool.
Hä? Ah, okay. Wusste ich jetzt nicht.
Nein, nicht viel drüber nachgedacht. Also grundsätzlich finde ich es voll schräg, weil ich glaube, so wie bei allen, wie sag mal,
Englisch,
Freundschaften
schräg?
Mit Benefits, das nie ewig funktioniert. Es zerstört immer auch die Liebesbeziehung, meiner Meinung nach. Weil du kannst es nicht trennen.
Jein. Willst du meinen Take dazu? Oder
bitte,
willst du noch mehr
na,
dazu
fang
sagen?
Du an.
Was soll ich anfangen? Du hast ja schon angefangen.
Ja, fang du an mit deinem Take.
Also.
Englisch, bitte, mit deiner Sichtweise.
Ja. Kurz muss ich auf zwei, drei Sachen eingehen, die du gesagt hast, weil du gesagt hast, du findest das mega schräg und ich finde es auch mega schräg, aber ich glaube, wir finden es nur mega schräg.
Die Vorstellung, ja.
Genau, weil, also ich war's, eine Influencer-Kollegin aus Wien, die Jules Vogel, die hat mal eine Polyamorie-Beziehung geführt und ich fand es wahnsinnig faszinierend. Aber ich kenne sonst niemanden. Also ich kenne wirklich in unserem Umfeld niemanden,
doch,
der
wir
das
kennen
lebt.
Jemanden, der Kinder haben.
Ah ja, stimmt. Ja, ich kenne die aber nicht so richtig persönlich,
ja,
so vom Hören sagen halt. Aber ich kenne jetzt, oder im Umfeld gibt es halt niemanden. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum man das so schräg findet. Weil das gerade in unseren traditionelleren Breitengraden einfach nicht gelebt wird oder einfach in der Gesellschaft nicht die Norm ist. Und deswegen lehnt man das von vornherein immer schon ein bisschen ab, weil man es einfach schräg findet, so, weil man es nicht kennt. Das ist so das Erste, was ich immer finde. Und das Zweite, also ich stelle mir so eine Polyamorie-Beziehung unfassbar anstrengend vor, weil wenn ich emotional mit mehreren Menschen so eine tiefgründige Beziehung führen müsste, dann glaube ich, das nimmt schon echt viel Kapazität. Also mir langt das mit dir.
Ja. Aber das ist ja also gar nicht das Thema halt.
Na, warte, entschuldige, das war jetzt so die Einordnung von mir. Du musst mich halt nicht die ganze Zeit unterbrechen, weil du einen Zeitdruck hast. Das kann ich mir so absolut gar nicht vorstellen, weil ich mir das unfassbar anstrengend vorstelle. Und ich glaube, offene Ehe, ich kann es mir nicht vorstellen für uns aktuell. Vielleicht verändert sich das irgendwann. Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, aber ich glaube, man braucht eine extrem geheilte, also erstens mal so einen geheilten Selbstwert, ein geheiltes Ich, dass man halt nicht in so Themen wie Eifersucht oder gewisse Abhängigkeiten oder sowas, sondern dass das halt einfach total wo beide Seiten klar ist. Und ich habe so das Gefühl, dass es oftmals so verwendet wird, dass man sagt, man öffnet jetzt die Beziehung oder man öffnet die Ehe, weil eigentlich ist man an dem Punkt, wo man sich eh schon gern trennen will. Und dann sagt man halt, ja, wir finden jetzt eine offene Ehe. Aber dann, glaube ich, macht es halt einfach in der Beziehung nicht besser, weil dann einfach nur mehr Themen aufs Tableau kommen. Ja. Dann kommt ja noch Eifersucht eben oder das Gefühl von Vertrauen. Ist es, also ich weiß nicht, ob man damit die Sache wirklich, ob man die Beziehung steigt. Aber wenn man vielleicht an einem Punkt ist, wo man sagt, wir führen eigentlich voll eine gute emotionale Partnerschaft, aber sexuell gibt es irgendwie was, wo man vielleicht andere Vorlieben hat oder wo man vielleicht einfach mal wieder was anderes ausprobieren möchte, dann glaube ich, dass es interessant sein kann. Aber davor, glaube ich, muss man so viel Arbeit in die Partnerschaft stecken, so eine gute Basis haben, dass das wirklich funktionieren kann und dass eine Beziehung daran nicht zerbricht.
Ich glaube, wenn man ja so viel Arbeit in die Beziehung steckt, müsste ja oft das Thema auch damit geheilt werden. Ich glaube, oft ist es eher so ein Versuch, einen Ausweg oder eine Rettung zu finden der Beziehung, eben wie du sagst, die eh schon nicht ganz vielleicht top läuft. Und ich glaube halt, das Grundproblem ist, dass nie beide Parteien das genau gleich viel wollen. Es wird immer eine Partei mehr wollen und die andere gibt dann halt noch. Und ich glaube, das ist dann
ja, oder oft wird es halt so missbraucht, dass halt quasi, weiß ich nicht, eine Seite halt dann sagt, man wünscht sich das, aber gesteht es halt dann vielleicht der anderen nicht zu. Also was so, ich habe das jetzt ja oft für so, keine Ahnung, in so Männer-Podcasts ist sowas ja auch schon öfter debattiert worden, dass er darf quasi, aber wenn sie es dann auch macht, dann ist sie die Schlampe oder dann geht es halt nicht da. So,
oh, nein, also klar ist nochmal, wenn dann dürfen das natürlich beide. Aber es ist so, es gibt ja anscheinend so viele Beziehungen und Paare, wo jemand fremd geht und das jahrelang oder was. Keine Ahnung, wie man das schafft, so ein Doppelleben, wie du sagst, ich bin auch mit einem Leben schon überfordert. Ein Doppelleben stellen wir so hart vor, oder?
Eine Freundin von mir, oder jetzt haben wir nicht mehr so viel Kontakt, aber die hat irgendwann dann rausgefunden, dass ihr Partner 3 Freundinnen gleichzeitig gehabt hat. Und das war wirklich so krass, weil der hat in der Wohnung, der muss die Wohnung präpariert gehabt haben, weil es haben alle 3 Frauen Sachen bei ihm gehabt, also Zahnbürsten, Unterwäsche, der hat das hin und weg gekramt. Stell dir mal vor, wie anstrengend das auch ist. Die haben alle irgendwie dann auch gebraucht, um das wirklich zu verarbeiten, was er da vorgespielt hat. Dem das alle 3 nicht gewusst und nicht mitkriegt.
Ja, eben. Also stell dir mal so stressig vor. Und wir haben 2 Kinder, also keine Ahnung. Aber zurück zu dem Thema. Kannst du dir das vorstellen?
Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, dass man dann sagt, es kann, ja, wenn man ganz lang, stell dir mal vor, man ist 20, 30 Jahre beieinander. Ich weiß ja nicht, wie das ist, dass man, vielleicht nimmt ja auch das Thema Sex dann im Alter irgendwie auch ab, dass man sagt, man, es hat nicht mehr den Stellenwert, aber vielleicht ja irgendwie schon. Und dass man dann irgendwie auch sagt, boah, man hat vielleicht mal Lust, auch wieder was anderes auszuprobieren. Und beide Seiten gehen d'accord damit, weil man sonst eigentlich ein super Leben miteinander hat. Ich weiß es nicht da. Mhm. Es kann interessant sein. Ich finde nur dieses, man lehnt viele Sachen vorher ab. Zum Beispiel eine Bekannte von mir, auch Influencer-Kollegin, die Lorena, hat irgendwie, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, dann ist sie draufgekommen, dass sie bi ist. Und ich habe das bei ihr irgendwie sehr mitverfolgt, auch diesen Weg. Und sie hat es auch sehr öffentlich thematisiert letztendlich. Und ich habe mich mit ihr, ich glaube, heuer im Frühjahr mal auf einen Café getroffen. Und danach hatte ich so den Gedanken, ich finde es voll spannend, weil in meinem Kopf ist einfach die Vorstellung, dass ich Frauen auch mögen könnte, gar nie, das war gar nie erlaubt. Ich habe mir gar nicht erlaubt, das mal zuzulassen. Also wir Mädels haben zum Beispiel immer geschmust beim Ausgehen. Aber das war halt dann irgendwie auch nur als Gag oder so. Aber es war halt irgendwie so, ich habe ja auch mal Erfahrung mit einer Frau gehabt. Und letztendlich war das aber für mich dann, dass ich mich eigentlich dafür geschämt habe, weißt du so? Aber weil ich halt einfach ein queeres Umfeld gehabt habe. Und das heißt, in meinem Kopf war es einfach sehr starr, was erlaubt ist und was ich ausprobieren darf. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, einfach immer sehr an das gehalten, was die Gesellschaft halt einfach vorgibt. Ja, die
gesellschaftliche Norm
Entwicklung.
Und christliches Land. Ja.
Genau. Oder ich habe die Woche am Podcast, so ist der dritte Podcast, den wir anführen müssen, Couchgeflüster von der Beatrix Frasel, Frau Frasel auf Instagram und von der Leonie von Couchgeflüster. Die haben ein Interview miteinander geführt oder Gespräch miteinander geführt. Und auch dieses, das ja quasi das weibliche Geschlechts Organ, lange Zeit ja, das sind die Schamlippen, das ist die weibliche Scham, das ist ja immer alles mit Scham. Und wie internalisiert eigentlich das Gefühl dazu ist. Und das habe ich total gefühlt, also ich verlinke den Podcast auch. Und das eben, du hast auch vorher gleich gesagt, das ist schräg, wenn man sowas, ja, aber es ist eigentlich nur schräg, weil wir...
Ja, es lebt keiner vor
genau.
Und man weiß nicht, wer...
Man hat es nicht im Umfeld, aber ja. Ich glaube, hätte man Freunde... die das leben und dann wäre es für uns einfach ganz normal.
Ja, man hat es immer nur so, eher hat man im Kopf, was halt das Umfeld davon. Das ist ja, glaube ich, auch, was man gleich dran denkt, wahrscheinlich.
Ja.
Ja, ich wüsste ja nicht einmal, wie geht man das an? Geht man zuerst mal zusammen in einen Swingerclub oder zieht jeder allein los?
Also Swingerclub stelle ich mir auch ganz komisch. Also
voll, also ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich... ehrlich gesagt nicht so viel jetzt damit beschäftigt, dass ich mir das wirklich vorstelle.
Ich folge Anna auf TikTok, die geht oft zu so Kinky-Partys. Das ist ja, glaube ich, auch ganz eine schräge Szene. Das sind halt so Sex-Partys. Du gehst halt wirklich dahin und du weißt schon, du wirst mit unterschiedlichen Menschen halt Sex haben. Und die erzählt es dann immer so geil von ihren Erfahrungen und so. Das ist halt voll spannend anzuhören. Was sie dann so von sich gibt und ist halt, eben, das ist halt so ein Tabuthema wieder, oder? Wir reden nicht offen über Sex, über Sexualität, über das, was erlaubt ist, über die Erfahrungen, die wir machen dürfen. Was ist ja, wieso soll nicht jede Frau, jeder Mann gleichgeschlechtliche Erfahrungen machen, einfach nur um es rauszufinden und dann kann man sagen, boah, na, fühlt sich für mich nicht gut an, ich stehe lieber auf das, aber vielleicht kommt man ja drauf, weil das kann ich mir voll gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, ich könnte mir einer Frau verlieben, weil ich mir einen Menschen verlieben kann. Unabhängig des Geschlechts. Und deswegen, ich finde es schon spannend, im Kopf mal das aufzumachen, was da möglich wäre.
Ja.
Aber um die Eingangsfrage, weil ich sehe schon wieder deinen Blick. Nein, ich kann mir eine offene Ehe aktuell nicht vorstellen. Ich glaube, es wäre für uns wäre es total anstrengend. Ich glaube, bei uns würde es aktuell voll viel kaputt machen, weil wir gerade dabei sein, voll für Sachen für uns zu ordnen, auf die nächste Stufe zu wachsen. Wir sind beide mit unseren eigenen Themen beschäftigt. Da war wieder dieses, uns als Paar wieder auf einer neuen Ebene zu finden, nachdem die Kinder jetzt ein bisschen größer schon sein und so. Und ich glaube, dass das der absolut falsche Zeitpunkt wäre, zu sagen, jetzt holt man da wen Dritten rein, ist eh nicht da, aber jetzt macht man das auf. Und ich glaube, dass da eher viel Dinge aufkommen, die vielleicht bei uns beiden noch nicht geheilt sein. Und das, ich glaube, damit macht man Beziehung dann kaputt. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, ich glaube auch, dass es gerade nicht förderlich wäre für unsere Beziehung.
Ja. Aber an und für sich finde ich das, also ich würde es nie bewerten oder abwerten, wenn Menschen das machen.
Zu einem späteren Zeitpunkt wieder drüber.
Oder? Ja, plötzlich findest du es interessant, gell? Ja. Ja, und, witzig, das, ich habe ja auch Chatty befragt. Das finde ich auch gesellschaftliche Stigmatisierung. Also, das, also stell dir jetzt mal vor, und es gibt ja in Tirol eben auch so ein Pärchen, die eben so ein Polyamorie-Konzept leben. Da wird sich das Maul zerrissen drüber. Mhm. Oder?
Ja, aber vielleicht sind die am Ende voll happy.
Ja.
Oder auch nicht, das weiß ich eben oft nicht. Das kann ja.
Du kennst ihn ja, du kannst ihn ja mal fragen.
Ja, eben, es ist so, ich kann es nicht genau sagen. Manchmal ist es auch so, manchmal leben dann Menschen das so, sagen dann, wie cool das ist, dass sie anders leben wie alle anderen. Und es ist auch nicht die Wahrheit.
Aber wie wäre es für die? Wie würdest du dich dabei fühlen?
Ich glaube, es geht eher immer darum, um Eifersucht und so. Und um.
Wärst du eifersüchtig?
Denke schon, weil eben ich glaube, dass das kein Mensch so arg trennen kann. Emotional. Das geht nicht.
Die Gefahr ist,
du,
dass man...
Vor allem Frauen und du als Frau, wo du ja immer predigst, du musst für alles, also emotional in...
Ja.
Du musst das Umfeld passen. Also kannst du das gar nicht trennen. Das könnte ich noch besser, sage ich da. Ja.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ja bei mir auf jeden Fall die Gefahr, dass ich irgendwann Gefühle entwickeln würde.
Also ich glaube, das ist einfach ein Irrglaube, eine offene Beziehung, einfach so...
Aber ich glaube, da muss man vielleicht an A, okay, wir sind echt tief drinnen gerade, ja. Da muss man dann vielleicht voll so Prinzipien abstecken, dass man halt zum Beispiel sagt, dass es nicht immer der gleiche Mensch ist und dass man den dann vielleicht gar nicht so gut kennenlernt, sondern dass es dann eigentlich nur wirklich um Sex, um das Körperliche geht. Und dann ist es vielleicht eben so, dass man sich dann beim Ausgehen kennenlernt oder wie immer und dann mit heimgeht, aber dass man gar nicht so dieses Wiederholende, gar nicht die Gespräche führt, weil dann bist du ja emotional drinnen.
Aber dann denke ich wieder, wenn man das ja scheinbar braucht und wenn das der andere dann auch braucht, dann kann man es ja miteinander mal probieren, das zu verbessern.
Ja, aber vielleicht gibt es da Dinge, die, es gibt ja Vorlieben und so weiter, die dann der Partner vielleicht nicht erfüllen kann, nicht erfüllen will, wie er immer, das kann ja auch voll sein und dann kann es legitim sein, aber eben, ich glaube, man muss voll
sehr gefestigt sein.
Sehr gefestigt sein und da voll die Grundsätze abstecken und das dann auch wirklich voll einhalten. Also, dass es dann eben nicht so ist, dass man dann, weil da.
Ja, aber Regel hinschreiben, verliebt dich ja nicht in den, das bringt nichts.
Nicht verliebt, nein, aber weiß ich nicht, wenn es nur Sex ist, dann ist es halt nur Sex.
Ja, ich glaube, so einfach trennen, wie du es jetzt gesagt hast, kann man es einfach nicht.
Nein.
Auch wenn man sich's wünscht und ein paar Regeln auf einem Zettel aufschreibt.
Ich glaube schon, dass man dahin wachsen kann und dass es sicher Menschen gibt, die das leben können.
Ja, möglich.
Ja,
das reden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber.
Ja, war spannend.
Okay,
Also wir freuen uns über Bezugnahmen zu diesem Thema.
Oh,
vielleicht gibt es da Menschen, die ja offene Ehe, offene Beziehung führen. Schreibt es uns, weil ich glaube, es ist voll das spannende Thema auch von anderen, die das leben. Ah, Polyamorie, ich will immer Amorelie sagen, aber das ist falsch, gell?
Ja,
Polyamorie-Beziehungen. Also, falls es jemanden gibt, dann bitte schreibt es uns. Mhm. Wir freuen uns auch über Sprachnachrichten, habe ich auch schon mal gesagt.
Wir behandeln das natürlich anonym.
Ja, natürlich, also alle Nachrichten werden immer anonym vorgelesen.
Ja. Spannend.
Hat das weiter in deinem Kopf, gell?
Ja, bei dir auch, oder?
Geht. Du bist doch halt so angespannt, oder?
Ja. Darf sein.
Bei uns geht's morgen in einer Woche geht's in Urlaub. Und es ist wieder so typisch, wir haben aktuell die Flüge. Wir sind einen Monat weg und wir haben nichts. Wir haben keine Route. Ich muss mich nur darum kümmern, wegen Impfungen. Meine Schwester macht mir da immer ein bisschen narrisch.
Ich habe nichts geimpft.
Meine Mama hat gestern auch nur gesagt, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht so wie ihr. Weiß nicht. Gewöhnt man sich wahrscheinlich dran.
Ja.
Ja, aber bei dir ist ganz schön viel los gerade.
Ja.
Atmen.
In diesem Sinne.
Hast du noch eine Frage?
Nein.
Ich bin
sprachlos. Hast du noch eine Frage?
Nee, habe ich auch nicht an die halt.
Ja, dann stelle ich die Frage zur offenen Beziehung in die Umfrage, Annie.
Ja.
Oder?
Mhm. Wie stellst du die Frage, wie viele eine führen oder was man drüber denkt?
Was die Leute, ob sie sich's vorstellen könnten. Wenn es jemand führt, kann er ja einfach ja ankreuzeln. Und ich mache so drei Antwortmöglichkeiten. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht und auf keinen Fall.
Ja.
Ja. Das würde mich interessieren.
Ich glaube, die allermeisten können sich's nicht vorstellen.
Glaube ich gar nicht.
Glaube ich schon.
Vorstellen hast du ja nicht dran.
Kannst du es dir vorstellen? Was war jetzt deine Antwort da drauf? Das kann ich jetzt auch nicht dem Gespräch.
Nein, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ne? Schwierig. Du? Dann ist das meine letzte Frage.
Na, aktuell nicht.
Okay. Vielen Dank für das Gespräch, Sarah.
Ja, sehr viele Emotionen.
Ja, war schön mit dir.
Mit dir
diese auch. Woche. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt.
Was? Was ist mit dir los? Ein bisschen Spaß muss sein. Ja.
Jetzt hat es auch alle an Roberto Blanco auf die Ohren und wünsche euch eine schöne Woche.
Irgendwas wollte ich aber nur sagen. Das, nächste Woche ist die letzte Folge von zu Hause. Wir versuchen dann von unterwegs Podcast-Folgen aufzunehmen. Ja, also von Bali aus. Wird höchst interessant.
Schaffen wir.
Eigentlich ist es auch, weil alle sagen, oh krass, oh Monat Urlaub, ihr habt es voll gut. Und da denke ich mir so, voll, also absolut mega privilegiert, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es wird halt auch wieder recht viel Arbeit dabei
sein. Ja, es
also,
ist nicht nur Urlaub.
Na genau. Also es ist schon so Tapetenwechsel.
Ja, ein bisschen Workation.
Workation ist jetzt auch übertrieben, aber es ist nicht so, dass wir jetzt dann einfach nichts machen in der Zeit. Ja.
Damit wir unsere Anglizismus-Statistik beibehalten. Ein
bisschen Dinglish da reingebracht.
Ja.
Na gut, ganz kurz, wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über eure Nachrichten. Folgt uns auf Instagram @liebreizen.extreme und Steff, das Thema Podcast am Berg, also da gibt es auch einen Instagram-Account, da kann man eigentlich langsam schon mal wieder vorbeischauen, weil das geht in die nächste Runde, oder?
Ja, es gibt da zweite Auflage, wir freuen uns schon voll viele Neuerungen, das erzähle ich dann nochmal.
Wir fangen aber ihr könnt ja Podcast Oktober, am Berg November. Schon auf Instagram folgen, weil da wird es auch weitergehen.
Genau, weil es ist nächstes Jahr erst im März, also Ende des Winters und deshalb starten wir erst so im Oktober, November mit der...
Morgen ist Oktober.
Ja, also ich wollte mit der Bewerbung. Und es gibt viele Neuerungen, aber da erzähle ich mal ein bisschen mehr drüber.
Ja, wenn es soweit ist. Ja. Aber ihr könnt es einfach schon mal reinfolgen, damit ihr es nicht verpasst.
Genau, Podcast am Berg.
Und natürlich liebreizen.extreme. Wir waren ein bisschen faul auf Instagram, aber...
Ja, vielleicht schneidet es dir von heute ein Reel aus.
Vielleicht, über die offene Ehe, über Steffs sprachloses Gesicht. Na gut, schöne Woche und wir hören uns.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.